Das tödliche Spiel. Gunde hatte, als ihre beiden Kumpane den Raum betraten, einen Moment gezögert. Dann entschied sie sich dafür, den Rückzug zu sichern und auf dem Flur zu warten. Eigentlich ging sie davon aus, dass es nicht lange dauern würde, bis General Iblis überwältigt wäre. Friedrich und Karl waren abgebrühte Agenten, die mit einem einzelnen Mann schnell fertig werden sollten. Als jedoch die Tür zuflog und von drinnen eindeutig Kampfgeräusche, Schüsse, Ächzen und zum Schluss gar ein Schrei ertönte, verlor sie ihre Ruhe. Sie schaute auf die geschlossene Tür und war sich nicht mehr sicher, was sie tun sollte. Wenn der Übergriff gut verlaufen wäre, hätte sich längst die Tür geöffnet und der General wäre gefesselt oder gar tot an das Oberdeck geschafft worden. Nun stand sie da und merkte, wie die Angst ihren Körper durchströmte. Wie gelähmt fixierte sie die Tür und bekreuzigte sich. Bisher war sie unerkannt geblieben. Doch falls der General das Unmögliche geschafft und Friedrich und Karl überwältigt hätte, müsste sie eiligst verschwinden. Sie fühlte eine unsichtbare Gefahr, die nach ihrem Leben trachtete. Ruckartig wandte sie sich von der Tür ab und steuerte auf die Treppe zum Oberdeck zu. Im Gehen flüsterte sie leise die Sätze, die sie als Kind gelernt hatte und die ihr in diesem Moment Mut zusprachen. Sie kam bis zu den Worten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung. Dann begannen sich die Ereignisse zu überschlagen. Hinter der Wand hatte sich General Iblis die Pistole von Friedrich gegriffen und tief durchgeatmet. Dann riss er die Tür auf. »Stirb!« schrie er, und seine Worte klangen wie die eines Henkers, der das Todesurteil vollstreckte. In der Hoffnung zu entkommen, war Gunde losgerannt, als sich die Tür öffnete. Beim Klang der Stimme wirbelte sie herum. Als sie den General erblickte, wusste sie, dass ihre Kameraden für immer verloren waren. General Iblis hielt seinen Arm waagrecht in die Luft und drückte ab. Ein leises Klacken ertönte. Das Magazin war leer. Alle Kugeln waren aufgebraucht. Gunde rannte immer weiter. Sie hatte einige Meter Vorsprung und lief um ihr Leben. Für mich war es in diesem Moment ein leichtes, sie auf ihrer Flucht zu stoppen. Ich konnte durch den Treppenspalt einen ihrer Füße ergreifen und sie zum Stürzen bringen. Doch was würde mein Meister sagen, wenn er merkte, dass ich nicht bei dem Gesindel lag, sondern mich in einem der oberen Decks herumtrieb? Am Ende blieb mir keine andere Wahl. Er würde mich ohnehin gleich entdecken. Ich musste meinem Meister helfen und hoffen, dass er gnädig zu mir war. Also griff ich nach dem Fuß vor mir und die Frau verlor augenblicklich ihr Gleichgewicht. Der Länge nach fiel sie die Treppe hinauf. Jetzt war auch schon General Iblis zur Stelle und schlug ihr mit voller Wucht den Revolvergriff auf den Hinterkopf. Dann blickte er zu mir und herrschte mich an. »Was hast du hier zu suchen?« Dabei ergriff er die Hände der Frau. »Egal, wenigstens bist du nicht vollkommen nutzlos. Jetzt pack mit an, die Frau hier kommt in meine Kajüte.« Zusammen mit meinem Meister schleifte ich die bewusstlose Frau in sein Zimmer und dort hieften wir sie auf die leere Matratze. Der Matrose stand, immer noch völlig verstört, mitten im Raum und hielt sich eine Hand vor den Mund. Seine Zähne klapperten und sein Atem ging schnell.
»Tun Sie mir nichts«,
stotterte er mit einer flehenden Stimme. Der General stellte sich nun so dicht vor den schlotternden Mann, dass sich die beiden fast an den Nasenspitzen berührten. »Wie heißt du, mein Junge?«
»Heinrich«,
hauchte der Matrose mit zittriger Stimme und starrte auf den Boden. »Heinrich, du und ich, wir lieben den Frieden. Das stimmt doch, oder?«
»Ja, mein Herr«,
wisperte dieser verängstigt. »Glaub mir, ich habe getan, was getan werden musste. Diese Leute waren Feinde, auch deine.« Regungslos horchte der verstörte Matrose auf die eindringliche Stimme des Generals. »Was wirst du sagen, wenn dich jemand fragt, wo du die letzte halbe Stunde gewesen bist?« Er spürte, dass General Iblis ihn vermutlich nicht töten würde. In ihm keimte die Zuversicht auf, dass er diese Überfahrt überleben würde.
»Ich habe im Maschinenraum und auf Deck mit meinen Kollegen gegen den Sturm gekämpft«,
sagte er hohl und hoffte, dass dies die Antwort war, die dieser Mann hören wollte.
»Richtig.«
General Iblis nahm das Kinn des Matrosen und lenkte seinen Kopf zu den beiden Toten am Boden. »Falls ich etwas anderes höre, dann werde ich dich zuerst aufschlitzen und danach erwürgen. Das verspreche ich dir.«
Unterdessen griff er in sein Jackett und zog seine Börse hervor. »Hier hast du 10 Francs. Davon gehst du in Frankreich in ein Freudenhaus und vergisst, was du hier erlebt hast. Vertrau mir, das hilft.« Mit ekelerregender Genugtuung reichte General Iblis dem jungen Mann das Geld. Seine Ratschläge klangen so weise, obwohl bei ihm doch gar keine Weisheit zu finden war. Der Matrose schlich mit gesenktem Haupt zur Tür. Wir beide schauten uns kurz an und teilten das Wissen, das mit General Iblis nicht zu spaßen war. Wer überleben wollte, musste auf das hören, was er sagte. Auch ich senkte betreten meinen Kopf. Dabei erkannte ich die Konturen eines Anhängers, den der Matrose um seinen Hals trug. Auf unserer Insel hatte ich dieses Zeichen noch nie gesehen, ich wusste aber, dass mein Meister nichts mehr hasste als sich kreuzende Balken. Warum das so war, hatte mir keiner sagen können. Schlagartig wurde mir klar, wenn mein Meister diesen Anhänger gesehen hätte, wäre der Matrose vermutlich noch hier in der Kabine umgebracht worden. Als ich meinen Kopf wieder hob und dem Matrosen Heinrich ins Gesicht sah, erblickte ich bei ihm etwas, das ich vor langer Zeit verloren hatte. Hoffnung. Hoffnung. Bei diesem Gedanken stiegen sofort wieder verschwommene Bilder und Erinnerungen in mir hoch. Wie war es doch damals, in jenen ersten Tagen mit meinem Meister? Als meine alte Heimat niedergebrannt war und mich mein Meister mit zu sich nach Hause nahm, begann die Zukunft sehr vielversprechend. Ich durfte mich in einem weichen Bett von den Strapazen der Katastrophe, die mein altes Leben zerstört hatte, erholen. Mein Meister kümmerte sich persönlich um meine Wunden und reichte mir das Essen. Es waren herrliche Tage, in denen ich mich immer freute, ihn zu sehen. Doch als aus den Brandwunden Narben wurden und mir die Gegenwart heller als die Vergangenheit erschien, verblassten die Bilder meines früheren Lebens. Meine Existenz löste sich im Nebel des Vergessens auf. Aus einer Person mit Vergangenheit und Zukunft wurde ein Sklave ohne Namen und Beziehungen. Ich fühlte mich gleichgültig, empfindungslos und war ihm blank ergeben. Ich lebte in der Welt meines Meisters. Wer ich war, hatte ich vergessen. Ich konnte mich nur noch an diese liebevoll klingenden Worte erinnern, mit denen er mich einlud, ihm zu dienen. Auf einem hohen Berg stehend zeigte er mir die Welt und sagte mit einer Samtstimme: »Dies alles gehört auch dir, wenn du mir vertraust und bedingungslos dienst.« Sein Angebot klang verlockend. Und es gab keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Sicher meinte er es gut mit mir, sonst hätte er mich wohl nicht so liebevoll bei sich aufgenommen. Zuversichtlich reichte ich ihm meine Hand und verschrieb mich ihm vollkommen. Wir schlossen einen Vertrag, den wir nicht mit Tinte, sondern mit Blut unterzeichneten. Mit der Zeit übertrug er mir eine gewisse Verantwortung und vermittelte mir das Gefühl, ein Teil seiner Familie zu sein. Deshalb diente ich ihm gerne und führte meine Aufgaben gewissenhaft aus. Ich kümmerte mich um die Schweine und füllte ihre Tröge auf. Dann wurde ich eines Tages beauftragt, die gekachelten Kellerräume zu säubern. Sie hatten keine Fenster und in ihrer Mitte befand sich ein steinernes Podest, an dessen Enden metallene Ketten bis zum Boden reichten. Menschen gingen in diese Keller, doch sie kamen nie wieder heraus. Ich reinigte die Räume, wusch das Blut von den Fliesen und fütterte am nächsten Tag die Schweine. Am Anfang packte mich jedes Mal das Entsetzen. Schuldgefühle plagten mich und mein Gewissen quälte mich. Doch nach und nach wurden diese Gegebenheiten zur Normalität. Ich hinterfragte nicht mehr und gewöhnte mich allmählich an das Grauen, dem ich täglich ausgesetzt war. So verdiente ich mir mit der Zeit seine Anerkennung. Ich schuftete auf seinem Anwesen und durfte auf seinen Festen mitfeiern. Vom Sklaven und Diener wurde ich zu seinem persönlichen Sekretär, zu jemandem, den er mit auf seine Reisen nahm und dessen Herz sich mehr und mehr in einen Stein verwandelte. Die Stimme des Generals riss mich aus meinen Gedanken heraus. »Das hast du eben gut gemacht. Jetzt geh und hol 3 Seesäcke und besorg irgendwo eine Säge. Die beiden hier müssen transportfähig gemacht werden und dann verschwinden.« Ohne Entgegnung verließ ich das Zimmer, denn das Grauen gehörte zu meinem Leben. General Iblis schaute sich derweilen die bewusstlose Frau an. Er drehte ihr Gesicht zur Seite und erkannte sie. Schon damals, als er ihr nach dem Pokerspiel die Treppe nach oben gefolgt war, hatte er vermutet, dass sie nicht die war, die sie zu sein vorgab. Wenn sie versuchen wollten, ihn aufzuhalten, hatten sie sich hier mit dem Falschen angelegt. Trotzdem bestand in jeder Verzögerung eine Gefahr. Er musste unbedingt verhindern, dass sich ihm auf den Weg nach Sarajevo noch jemand in den Weg stellte und er dadurch vielleicht sein Ziel zu spät erreichte. Deshalb würde sie ihm jetzt ein paar Auskünfte erteilen müssen, und er hatte alles, was er brauchte, um sie zum Reden zu bringen. Mit einigen schnellen Schnitten zerteilte General Iblis einen Teil des Lakens in 5 gleich große Stücke. Unsanft fesselte er sie an die Bettpfosten und stopfte ihr einen Stofffetzen in den Mund. Dann platzierte er die beiden toten Männer neben der Tür und füllte die Bettpfanne mit Wasser. »Dann wollen wir uns mal unterhalten«, sagte er zu sich selbst und trennte mit der Sichel Gundes Bluse den Rock und die Unterwäsche auf. Sekunden später klatschte das Wasser aus der Bettpfanne in ihr Gesicht und holte sie unvermittelt in die Realität zurück. Ein kühler Schauer und aufkeimende Panik überkam sie, als sie realisierte, dass sie vollkommen entblößt dalag. Mühsam hob sie ihren Kopf und blickte in die herablassenden Augen des Generals. »So sieht man sich wieder«, sagte dieser abfällig und zeigte mit einer theatralischen Handbewegung auf die beiden toten Agenten, die nebeneinander neben der Tür saßen. »Die beiden haben mich besucht. Kannst du mir sagen, was sie von mir wollten?« Angsterfüllt zerrte Gunda an ihren Händen und Füßen, schloss die Augen und warf den Kopf zur Seite. Doch die Fesseln gaben nicht im geringsten nach, sondern schnitten sich immer tiefer in ihre Haut. »Du elendes Miststück!« zischte General Iblis und schlug ihr ins Gesicht. Ihr Blick und ihre Mimik verrieten ihm, dass es nicht einfach werden würde, die nötigen Informationen aus ihr herauszubekommen. Langsam erholte sie sich von der anfänglichen Verzweiflung und wirkte gefasster. »Ich habe mir gedacht, dass ich irgendwann auf Widerstand stoße, aber so früh hätte ich nicht damit gerechnet.« General Iblis zog sich einen umgefallenen Hocker heran und setzte sich neben sie auf die Bettkante. Mit der Spitze des Sichelmessers zog er eine hauchdünne Linie von ihrem rechten Knie bis zu ihrer Kehle und hinterließ eine kleine, kaum erkennbare rote Strieme, auf der sich kleine Blutperlen bildeten. »Du scheinst keine Angst vor dem Tod zu haben.« Er betrachtete mit einer gewissen Anerkennung die Blessuren und Blutergüsse, die er ihr nicht lange zuvor zugefügt hatte. Verachtend schaute Gunde ihn an, während er sprach. »Glaub mir«, sagte er drohend, »du wirst mit mir reden und den Tod als angenehme Erlösung empfinden.« Mit Leichtigkeit brach er ein Bein aus dem Hocker heraus und fing an, es anzuspitzen. Die Gedanken des Generals wanderten zurück. Ach, wäre er doch nur, wie sein großer Feind, allwissend, würde ihm diese Eigenschaft so manches erleichtern. Er war es jedoch nicht. Genauso wenig, wie er allmächtig war, sonst hätte er vermutlich den Krieg um die Herrschaft im Himmel nicht verloren. Iblis konnte sich noch an alles erinnern. Daran, wie es am Anfang gewesen war. Der Ewige, der Zeitlose, der ohne Anstoß ist, der das Sein selbst ist, dessen Wesen sich nicht verändert und voller Leben ist, von ihm ging alles aus. Er existierte außerhalb von Raum und Zeit, er existierte als der eine Gott, und doch war er mehr als das. Ein Gott des Lebens und der Gemeinschaft. Denn sein Leben und seine Vollkommenheit spiegelten sich in den drei Personen seines Wesens wider. Er war der Vater, er war der Sohn, er war der Heilige Geist. Gott. Keine drei Götter, sondern durch und durch einer. Auf diese Weise hatte Iblis den Schöpfer gesehen und erlebt. Der dreieinige Gott hatte die Welt gegründet und die Fundamente der Erde gelegt. Sein Odem war es, der den Menschen Leben schenkte. Sie wurden zur Krone der Schöpfung. Der Allmächtige schenkte ihnen einen schöpferischen Geist und eine lebendige Seele. Körper, Seele und Geist. So wurde der Mensch geschaffen. Iblis hatte all dies mit angesehen, denn er gehörte zu den ersten geschaffenen Wesen, den Engeln. Unzählige, wunderschöne, mächtige und intelligente Wesen. Geschaffen voller Herrlichkeit und Glanz und doch ganz anders als der Schöpfer. Aber eines Tages wurde Iblis vom Stolz ergriffen. Er liebte sich mehr als den Schöpfer. Iblis hatte Gott nichts zu verdanken. Der Ruhm für das, was er war, gebührte ihm und nicht dem ewigen Gott. Aus einem Stolz auf sich selbst griff er nach den Sternen und riss einen Teil der anderen Engel mit sich ins Verderben. Seitdem hatte der Ewige ihn verstoßen. Und wie ein Blitz war Iblis vom Himmel zur Erde gestürzt. Dort keimte der Neid in ihm auf. Der Neid auf die Menschen, die immer noch in einer vollkommenen Beziehung zum Schöpfer lebten. Mit geschickten Fragen und bösen Lügen brach Iblis in die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ein und zerstörte die Gemeinschaft. Das, was damals im Garten Eden geschah, war bislang sein größter Triumph. Und gleichzeitig sein Ende. Denn der ewige Gott kündigte schon damals das Ende des Bösen an. Was einst ein Engel gewesen war, würde auf ewig verschwinden. Jedoch wollte Iblis noch jede einzelne Sekunde vollkommen ausnutzen, die ihm auf der Erde zur Verfügung stand. Mit allen Mitteln wollte er das Blatt wenden. Unter seinem Befehl standen gewaltige Truppen, und der Tag, an dem er den Garten finden und die beiden Bäume zerstören würde, wäre sein Aufstieg zum absoluten Herrscher. Dann würde er im Thronsaal sitzen und jeder würde ihn anbeten. Denn er gehörte auf den Thron. Alles Geschaffene sollte ihn anbeten. Vor ihm sollten sie niederfallen. Mit Mühe lenkte General Iblis seine Gedanken wieder auf die Frau, die so hilflos vor ihm lag, und betrachtete sie eingehend. Ich war unglaublich fasziniert davon, wie ihr Deutschen im Mittelalter und in der Inquisition die Gefangenen gemartert habt. Wirkschrauben. Streckbänke, ausgerissene Gelenke, eiserne Jungfrauen und der spanische Kitzler. Menschen, die an den Wippgalgen baumelten und Kinder, die in Kreuzzügen Schandtaten begingen. Wie habe ich diese Zeit geliebt? Ein goldenes Zeitalter, wundervoller Spektakel. Er machte in seinen Ausführungen eine Pause, um dann ganz leise und fast schon spöttisch fortzufahren. Am meisten fasziniert mich die Kunst des Pfählens, ob im Stehen oder Liegen. Es gibt wohl kaum etwas, das so effektiv ist. Wortlos erhob sich der General und begab sich an sein Werk. Das Klopfen an der Tür, das einige Zeit später erklang, nahm Gunde kaum noch wahr. Ihr ganzer Körper war von Schmerz erfüllt. Noch einmal drehte General Iblis den Pfahl eine Vierteldrehung weiter in den Körper, ließ ihn dann an dieser Stelle stecken und öffnete die Tür. Reglos stand ich in der Tür. In meiner Hand hielt ich drei Seesäcke und eine Säge. Bei dem Anblick der nackten, gefesselten Frau, zwischen deren Beinen ein Stück Holz herausragte, wurde mir dunkel vor Augen. Verschwommen sah ich, wie ihr Blut sich in das Bettlaken saugte, und mir stockte das Herz. Alles wirkte totenstill und zähflüssig, nahezu unwirklich. »Stell dich an das Kopfende!« »Wenn ich es sage, nimmst du den Knebel aus ihrem Mund, aber nur wenn ich es sage, hast du verstanden?« Seine Stimme setzte mich in Bewegung. Mechanisch tat ich, was er mir befahl. Von außen hörte ich den dichten Regen gegen das Bullauge prasseln. Das Trommeln der Regentropfen vermischte sich mit den Worten meines Meisters. »Ich will, dass du mir die Telegrafennummer von eurer Station in Berlin gibst. Mehr brauche ich nicht. Die Nummer und deinen Decknamen. Je eher du damit rausrückst, umso schneller enden deine Schmerzen.« Er kniete jetzt neben dem Bett, sein Kopf ganz nah an ihrem. »Nimm den Knebel raus«, befahl mir mein Meister in ruhigem Ton. »Und wenn du schreist, dann wird alles noch viel schlimmer«, sagte er wieder zugrunde gewandt, ließ seine Zunge mehrmals nach vorne schnellen und leckte sich über die Lippen. Auch wenn es grausam war, vermutlich gab es tatsächlich gute und schlechte Folterknechte, Henker, die ihre Arbeit verstanden, und Stümper, wie eben in jedem Beruf. Mein Meister verstand sein Handwerk, und er wusste, wie weit er gehen konnte, um unaussprechliche Schmerzen zu erzeugen, ohne dass sein Opfer das Bewusstsein verlor. Den Tod vor Augen lag Gunde auf der Matratze und schnappte nach Luft. »Ich kann dich beruhigen«, sagte General Iblis mit einer kindlichen Stimme, und dehnte die Worte beim Sprechen. »Die Schmerzen, die ich dir hier zufüge, werden dir von deiner Zeit in der Hölle abgezogen.« Ihre Atmung wurde ruhiger. Der Schmerz ebbte leicht ab, und sie wusste, dass sie keine Wahl hatte. Sie war diesem Bastard ausgeliefert, und wenn sie sich weigerte, ihm zu antworten, würde alles noch viel schlimmer. Während Gundes Körper vor Pein zitterte, verriet sie ihm, was er wissen wollte. Mit letzter Kraft brach sie die Nummer hervor, die er brauchte, atmete noch einmal schwer und hechelte vor Qual.
»Gut so, Mädchen. Fast geschafft. Dann brauche ich nur noch deinen Codenamen.«
General Iblis' Stimme klang ruhig. Demonstrativ legte er seine Hand auf das abgebrochene Stuhlbein. Immer noch hatte das Schiff gegen das Meer zu kämpfen und mit einem Klatschen schlug eine weitere große Welle gegen den Rumpf. Die Kraft des Wassers war so stark, dass eine der Leichen zur Seite kippte. Und Gunde keuchte ihren Codenamen heraus.
»Aha, du bist also die Katze«,
wiederholte mein Meister. Auch jetzt, im Moment des Triumphs, lächelte er nicht.
»Wenn wir in Caen angekommen sind, werde ich überprüfen, ob du die Wahrheit gesagt hast. Bis dahin darfst du leben«,
sagte er fast schon gutherzig und wandte sich dann an mich.
»Stopf ihr den Knebel in den Mund, dann müssen wir die beiden Verräter dort verschwinden lassen.«
Noch auf offener See warf ich die beiden Leichen, die ich zuvor in die Seesäcke gestopft hatte, über Bord. Blubbernd verschwanden sie im stürmischen Meer.